Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht's um die Frage, ist das Leben ein Spiel? Oder kann ich mir das Leben selbst vorspielen? Ist das Spielen eine gute Strategie, um sich gedanklich zu erweitern? Und was hat das alles mit Schauspiel zu tun? Und wie schön, dass sie da ist. Ich freue mich sehr, schon zum zweiten Mal, Schauspielerin und Autorin Prushat Madani.
Ich freue mich auch sehr. Danke, danke, danke für die Einladung.
Liebe Prushat, ich habe schon gesagt, du warst schon einmal da, man kann das auch nachhören. Das war die Folge 144, da ging es um die Rolle der Mutter und um deine Mutter, aber auch um dich als Mutter. Und darum geht es aber heute nicht. Wir sprechen über das Spiel des Lebens, habe ich schon ganz vollmundig angekündigt. Du hast ein Buch geschrieben, es heißt Leben spielen und ist bei Molden erschienen und du schreibst da drinnen, das Spielen, also in deinem Fall das Schauspiel, macht tolerant. Mhm. Wie meinst du das?
Dieser Beruf basiert ja hauptsächlich darauf, dass man lernt, sich in jemand anderen hineinzuversetzen. Also es ist letztendlich ein radikaler Versuch des Andersseins oder die Überwindung des Andersseins. Also ich beschreibe da auch, dass es für mich Aneignung in seiner schönsten Form ist. Und es ist eine Schule der Empathie, dieser Beruf, wenn man es so verstehen will. Ich müsste, glaube ich, eher dazu sagen, es hat das Potenzial, das zu sein. Es ist nicht unbedingt so, dass jetzt Schauspieler deswegen bessere Menschen sind oder empathischere, bessere Menschen sind. Aber dieser Beruf bietet einem zumindest dieses Potenzial, das zu üben und zu trainieren.
Hat es bei dir funktioniert? Du schreibst ja auch, also sozusagen, man könnte es Empathie nennen oder eine Ich-Schwäche.
Ja, genau. Ich bezeichne es lieber als Empathie. Aber ich schreibe da ja auch in diesem Buch, dass, glaube ich, meine Spiegelneuronen von vornherein sehr stark ausgeprägt sind. Also dieses mit jemandem anderen mitfühlen ist bei mir immer schon gegeben gewesen, schon als Kind. Deswegen auch relativ naheliegend, dass ich diesen Beruf ausgewählt habe. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob man jetzt privat mitfühlt oder ob man professionell lernt, sich in andere Menschen zu versetzen. Das ist ja nochmal eine stärkere Auseinandersetzung mit dem Fremden. Wenn ich nachvollziehen möchte, wie jemand denkt, wie jemand fühlt, warum jemand so geworden ist, wie er ist und diese Person am Ende aber auch darstellen möchte und zwar so wahrhaftig, dass andere Leute tatsächlich glauben, dass ich die bin, die ich vorgebe zu sein, ist es ja nochmal ein weitaus radikalerer Schritt, als wenn ich privat jemand anderen weinen sehe und mit ein bisschen traurig werde dabei.
Ja, die Spiegelneuronen, die sind eigentlich eine ganz gute Einrichtung bei uns Menschen.
Die leider einigen Menschen absolut abhanden gekommen sind, habe ich das Gefühl in letzter Zeit.
Ja, woran merkst du das?
Ja, ich muss mir nur die Nachrichten anschauen. Ich muss nur manchmal ein paar Aussagen in meinem Umfeld hören. Es hat sich schon, finde ich, radikal geändert in sehr kurzer Zeit. Also dieses Grobe und das Gemeine, das um einen herum wächst, ist greifbar mittlerweile.
Aber wenn wir zurückkommen zu dem, dass es doch tolerant macht, also sich in dieses Fremde hineinzuversetzen, jetzt über das Schauspiel, aber andererseits ist der Mensch ja auch ein spielendes Wesen. Es gibt ja so diesen Homo Ludens von diesem niederländischen Historiker, der sagt, okay, wir Menschen spielen immer miteinander. In welchen Momenten merkst du denn, dass es nicht nur dich erweitert, jetzt sozusagen menschlich, sondern dass es eben auch ein Spiel ist in deinem Beruf? Wie hat es dich denn da erweitert?
Ich finde, dass man sich eben im Spiel weitaus mehr öffnen kann, mutiger sein kann, Dinge ausprobieren kann, mit Identitäten spielen kann, womöglich auch in Abgründe abtauchen kann, als man es im sogenannten echten Leben darf, kann und soll auch. Also das Spiel gibt dir so einen geschützten Rahmen, aus dem du, weil du jederzeit aussteigen kannst und weil du weißt, es ist nicht echt, in, also deine Seelen, deine innere Seelenlandschaft erkunden kannst und womöglich an Orte gerätst, wo du nie hinkommen würdest im normalen Leben. Also ich habe das Gefühl, dass man die Möglichkeit hat, im Spiel wahrhaftiger zu sein oder mehr zu seiner eigenen Authentizität zu finden, als man es im echten Leben kann. Und im echten Leben stellt man sich ja ganz oft die Frage, wer bin ich? Und im Spiel stellt man sich die Frage, wer könnte ich sein? Es ist eine Erweiterung der Möglichkeiten, die Antwort oder die Antworten auf diese eine Frage. Das andere ist oft eine Reduzierung auf eine Definition. Und ich habe das Gefühl, dass das Authentische eher in der Erweiterung liegt als in der Reduzierung. Eher in der Vielfalt als in der Einfalt.
Denkst du, also hast du einen Grund für dich herausgefunden, warum dieses, ich möchte gerne andere darstellen, ich möchte gerne diese Vielfalt in mir ausprobieren, warum das so ein Wunsch war?
Ich habe jetzt eine Wald- und Wiesenpsychologische Deutung meines Bedürfnisses, diesen Beruf auszuüben. Diese Deutung geht in die Richtung, dass ich als Kind sehr stark mich als Fremde empfunden habe und womöglich auf der Suche nach einer Heimat war. Und dieses in verschiedenen Figuren eine Heimat zu finden, sich in verschiedene Leben, in verschiedenen Variationen von Leben anzudocken, immer wieder temporär, und andere Menschen, andere Welten kennenzulernen, das hat mir, glaube ich, zum einen dieses Gefühl von, ich habe eine Verbindung zu anderen Menschen, ich bin nicht alleine, ich bin nicht einsam gegeben. Und auf der anderen Seite hat es mich, glaube ich, in meinem Fremdsein auch bestätigt. Also dass man sehr gut auch damit leben kann, so ein bisschen ein freies Element zu sein. Dass man das gar nicht so sehr braucht eigentlich. Oder dass es einen, also mich zumindest, vielleicht ist das auch etwas sehr Persönliches, aber ich habe das Gefühl, mir gibt es eine viel größere Freiheit, wenn ich nicht unbedingt irgendwo dazugehören muss und irgendwo einen Ort habe, den ich als Heimat bezeichnen kann, sondern ich fühle mich freier und je älter ich werde, umso mehr als freies Element, das sich immer wieder da und dort andockt. Und das hat wahnsinnig viele Vorteile. Es bereichert mich, habe ich das Gefühl. Es macht mich einfach offener und neugieriger für das andere und das Fremdartige und für andere Menschen.
Du bist ja, für alle, die das jetzt nicht wissen, im Iran geboren, aber als sehr kleines Kind mit deiner Mutter und deinen Geschwistern nach Wien gekommen, da aufgewachsen und bist dann eben, hast ins, die Schauspielerei für dich entdeckt. Und du schreibst aber auch im Buch, dass du am Anfang schon auch für so migrantische Rollen besetzt wurdest. Also du warst dann eben dann oft die Putzfrau, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Wie passt das zusammen? Einerseits die Schauspielerei, als das sich nicht mehr fremd fühlen können, und andererseits der Blick auf einen, der ja genau dieses Fremde dann nochmal markiert.
Das ist wie so oft im Leben ein Sowohl als auch. Ich glaube, dass das Prinzip der Schauspielerei die Vielfalt ist. Dass der Grundgedanke des Spielens das ist, dass ich meine Möglichkeiten erweitere. Das, was wir in der Praxis daraus machen, weicht sehr oft meilenweit davon ab, wie so vieles, was im Ursprung wahnsinnig reich und gut und interessant ist, oft von Menschen zu irgendetwas gemacht wird, was eher stereotypisch und einfach und eindimensional ist. Wobei ich dazu sagen muss, ja, auch da, finde ich, muss man irgendwie differenzierter damit umgehen. Es gibt ja auch Plätze und Orte, wo die Stereotypen auch eine Berechtigung haben. Also auch, ich meine, die Soap-Operas und dieses Bügelfernsehen und so, ich finde, das darf ja genauso sein, das ist ja auch in Ordnung. Solange man weiß, dass es eben Bügelfernsehen ist und dass das eine bestimmte eigene Form ist und nicht tatsächlich jetzt die wahrhaftigste Art und Weise des Spiels. Aber ich habe das natürlich am eigenen Leib sehr stark gespürt in den Anfängen meiner Karriere, dass ich ausschließlich über eine Facette meiner Persönlichkeit definiert wurde, und zwar ausschließlich über meinen Migrationshintergrund. Und das ist natürlich etwas, was einem so einbetoniert in eine Definition. Und es ist sehr schwer, in diesem Beruf aus diesen Definitionen, die andere über einen stülpen, herauszukommen. Ich glaube, es ist auch schwer, im Leben herauszukommen. In diesem Beruf ist es vielleicht ein bisschen vordergründiger noch. Aber natürlich ist es so, dass man mich besetzt als jemand Ausländischen, was ja per se total in Ordnung ist. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass man mich so besetzt. Das Problem liegt nur in der Ausschließlichkeit. Also, dass man nichts anderes in mir sieht, außer mein Ausländischsein. Und das reduziert mich, das begrenzt mich, macht mich sehr einfältig in dieser Definition.
Mhm. Es sagt auch immer was aus, glaube ich, über die Gesellschaft, in der man lebt und arbeitet, wie die Stereotype sind. Jetzt muss man sagen, du bist jetzt tatsächlich nicht mehr für das Ausländische bekannt, würde ich das jedenfalls sagen, wenn man einer deiner letzten Filme, What a Feeling, da hat es auch eine ausländische Komponente, aber du hast eine lesbische, was war sie nochmal?
Tischlerin.
Und Rapperin gespielt, und auch bei den Vorstadtweibern warst du sozusagen die taffe Anwältin und bei Der letzte Bulle, also so. Es ist schon so, dass es sich entwickelt hat, aber wie du sagst, wahrscheinlich auch mit sehr viel Anstrengung von dir jetzt, sich so vielfältig auch anzubieten, weil der Blick eben oftmals eindimensionaler ist auf Menschen wie dich.
Ja, wobei ich gar nicht einmal sagen kann, dass ich mich jetzt so sehr angestrengt habe, weil das ist ja das Problem in dem Beruf. Ich wüsste gar nicht, wie ich mich anstrengen soll, weil wenn man mich so besetzt und ich immer wieder ein und dieselben Rollen mehr oder weniger spiele, kann ich ja gar nicht beweisen, dass ich irgendetwas anderes kann. Also es muss irgendjemand von außen, der besetzt, eine Casterin, ein Redakteur, ein Regisseur, eine Regisseurin, auf die Idee kommen zu sagen, ach, ich glaube, ich möchte Madani mal in dieser Rolle sehen. Oder da ist eine Rolle, da ist es vollkommen egal, ob die jetzt dunkelhaarig ist oder blond, was die für eine Nationalität hat. Das würde mich interessieren, da möchte ich gerne wissen, wie die Prusha Madani das spielt. Das war es eher, dass da irgendjemand irgendwann einmal auf die Idee gekommen ist, mich anders zu besetzen, und oha, man hat dann festgestellt, ach, das geht ja auch, das funktioniert ja genauso. Aber das ist schon ein bisschen auch ein Problem vor der Kamera, dass man da sehr gerne typgerecht besetzt wird. Ich meine, letztendlich mein Besetzungskorsett hat sich erweitert. Ich bin jetzt nicht nur die mit dem Migrationshintergrund, aber letztendlich bin ich dann doch immer die Taffe und die Akademikerin und die Chefin und die doch manchmal dann ein bisschen bösartigere, sehr strenge Person, die man mir zu spielen gibt.
Wenn man den Typ von dir so, also wenn man dich so sieht und deswegen so besetzt.
Weil man mich so sieht und weil ich auch natürlich diese Ausstrahlung habe. Und ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass man mich so besetzt. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man wünscht sich natürlich als Schauspieler immer wieder ein bisschen mutigere und fantasievollere Besetzerinnen und Besetzer, die sich auch etwas trauen und auch mal vor der Kamera, also was auf der Bühne zum Beispiel gang und gäbe ist, aber auch mal vor der Kamera mal so Experimente probieren und sich denken, ja, wie ist das, wenn jemand, die diese Ausstrahlung hat, die man nun mal hat, eine Person spielt, die man ihr nicht zutrauen würde. Ich fände es interessant, aber ich besetze ja leider nicht.
Du widmest in deinem Buch auch einem eine große Passage sozusagen diesem, man ist eine Frau, eine Schauspielerin, man wird auch älter, auch du wirst älter. Wir erleben, finde ich, eine ziemliche Fixierung immer noch auf Frauen und wie sie ausschauen und wie sie altern. Und du hast ein paar Beispiele im Buch auch drinnen, wenn wir nach Hollywood schauen, dass ja da ganz viele jetzt da sind, Demi Moore und Nicole Kidman, die alle schon sehr viel älter als 50 sind und trotzdem noch große Rollen bekommen. Aber das hat eben auch ein bisschen einen Pferdefuß, weil da muss man halt was machen dafür. Mhm. Wie blickst du denn auf diese Beauty-Industrie, die wiederum andere Standards einzieht für Frauen?
Ja, es ist ein bisschen ein Trugschluss, weil es ja heißt, mein Gott, ihr seid doch super vertreten auf dem Bildschirm. Schaut ihr doch an, Nicole Kidman und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Die sind doch über 50, fast 60 und spielen Hauptrollen, spielen begehrenswerte Frauen, haben Affären mit jüngeren Männern. Eure Geschichten werden erzählt und ich denke mir, wow, also meine Geschichte wird da nicht erzählt, weil ich schaue nicht aus wie eine Nicole Kidman. Also das sind lauter Frauen, die aussehen, obwohl sie über 50 sind, wie 30. Und das ist, so, also man wird halt so wieder ein bisschen ausgetrickst als Frau, habe ich das Gefühl. Es wird dann so vorgegaukelt, wir erzählen eure Geschichten, aber man würde, glaube ich, das gar nicht wollen. Also ich sehe keine über 50-Jährige, die aussieht wie über 50 und genau diese Rollen spielt. Oder ich sehe viel zu wenige, sagen wir so. Und das ist das Aussehen, Schönheit, Jugend ist ein ewiges Thema. Es ist ein ewiges Thema für uns Frauen und insbesondere in meinem Beruf. Ich kann mich also an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich bewusst denken konnte, wo ich nicht darüber nachgedacht habe, wie ich aussehe. Und je älter man wird, desto vordergründiger, desto prägnanter wird dieser Gedanke, weil man natürlich älter wird und älter werden als sehr natürlicher Prozess einfach mit einem gewissen Verfall einhergeht. Und man nicht umhin kommt, permanent darüber nachzudenken, wie man mit diesem sehr natürlichen Prozess umgehen soll. Weil älter werden oft, finde ich, von Frauen als ein persönliches Versagen empfunden wird.
Mhm. Und hast du einen Weg für dich schon ausgemacht, wie du damit umgehen kannst?
Mein Versuch mit mir selber ist prinzipiell immer der, ehrlich zu sein. Auf jeden Fall zu mir selber. Ich habe nicht den Anspruch, dass ich immer mit allen anderen ehrlich sein muss. Aber es hat keinen Sinn, wenn ich selber von mir so tue, als ob. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass das immer wieder ein schmerzhafter Prozess ist. Dass ich immer wieder damit hadere, vor allem in diesem Beruf, weil mein Altern mehr oder weniger vor laufender Kamera stattfindet und ja auch dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe, immer beurteilt werden kann und auch beurteilt wird. Und dieser Satz, den man uns immer wieder vorhält, wir sollen doch in Würde altern, ist etwas, finde ich, was jede Frau sehr persönlich für sich selber beantworten muss, was denn Würde für jede Frau bedeutet. Und ich glaube, das bedeutet mal für jemanden, weiß ich nicht, ein Lifting zu machen oder wie heißt das, ein Lift, ja, sagt man dann, ein ja. Gesichtslifting oder ja. Was auch immer, oder Botox zu spritzen und so. Und für eine andere heißt es halt was anderes. Aber das muss man halt für sich selber herausfinden, ganz persönlich und ganz, ganz individuell. Und das sollte einem nicht von außen aufoktroyiert werden, was denn eigentlich würdevolles Altern ist. In meinem Fall ist es so, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Kampf gegen die Natur, den ich letztendlich nicht gewinnen kann. Ich kann mich zwar wahnsinnig bemühen und ich kann immer wieder alle möglichen kleinen Makel an mir und auch die größeren Makel immer wieder versuchen, irgendwie gut zu machen. Aber das hat irgendein Ende. Also ich kann nicht siegen gegen die Natur letztendlich. Und all die Energie, die ich da reinstecke, möchte ich lieber da reinstecken, dass ich diesen Prozess als einen natürlichen Prozess annehme, aufhöre, hinter mir herzuhecheln und nie anzukommen und aufhöre, permanent empört zu sein darüber, dass ich nicht aussehe, wie ich mir wünschen würde, dass ich aussehe. Und zu kapieren, dass es einfach weitaus interessantere Dinge im Leben gibt, als nur schön zu sein.
Hm.
Das ist aber leider das, was uns aber von außen ununterbrochen vorgegeben wird, schön zu sein. Also auch wenn man uns Komplimente macht, auch wenn man kommt und sagt, du schaust schon wieder so gut aus. Boah, man sieht dir die 58 nicht an. Das ist ja nett gemeint. Ich verstehe das schon und ich freue mich auch darüber. Nur letztendlich betoniert es mich immer wieder in dieser Definition von ich muss schön sein hinein. Und ich merke immer wieder, dass ich manchmal Angst habe, Menschen zu enttäuschen, die mich dann nicht mehr so schön finden. Also die mich mal gesehen haben vor Jahren und mich jetzt sehen und sie denken, oh Gott, die schaut ja nicht mehr so gut aus. Also so weit kommt das schon, dass man das Gefühl hat, man hat so eine Bringschuld an die Öffentlichkeit als Frau, dass man ewig schön sein muss und ewig jung sein muss. Und wenn man das nicht erfüllt, dann hat man sich zu schämen. Diese Gefühle möchte ich gerne loswerden. Das ist nicht immer einfach, aber ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was sich für mich zumindest lohnt. Vor allem, weil ich auch merke, dass das ja etwas ist. Ich spiele quasi nach den Spielregeln der anderen, weil wenn ich in mich hineinhorche, erkenne ich, dass das für mich persönlich gar kein Thema ist. Mir ist es ziemlich wurscht, wie Leute aussehen. Und die Frauen, die mich beeindrucken, die haben das selten gemacht, weil sie schön waren, sondern die haben mich beeindruckt, weil sie klug waren, weil sie lustig waren, weil sie kreativ waren, weil sie an den Beurteilungen der anderen vorbeigelebt haben, weil ich sie cool fand. Mich hat selten eine Frau begeistert, weil ich sie so wahnsinnig schön gefunden habe oder so wahnsinnig jung. Also das sind nicht meine Kriterien. Und ich habe das Gefühl, dass ich schon ehrlich sein muss, zu wissen, dass das natürlich auch mit einem Verzicht einhergeht, auch mit einem Verzicht, sich darum zu bemühen, immer wieder zu hören, dass man doch nicht so alt aussieht, wie man ist, dass man doch gut aussieht. Also auf diese Anerkennung zu verzichten, Abschied zu nehmen langsam davon, womöglich auch Trauerarbeit zu leisten. Aber wenn man das tut, glaube ich, und habe auch selber so ein bisschen schon die Erfahrung damit gemacht, öffnen sich ja neue Räume. Also die Verluste hinterlassen ja leere Räume in einem. Und diese leeren Räume, die kann man ja mit etwas Neuem füllen. Und ich finde, es gibt so viel Interessanteres, mit dem man sie füllen kann. Die mit Dingen, die mir gemäß sind und die altersgemäß sind und mit all den Dingen, die ich womöglich noch machen möchte mit meinem Leben. Und ich möchte ganz ehrlich nicht den Rest meines Lebens darüber nachdenken, wie ich ausschaue und ob die Falten, die kommen und die Hängebäckchen, die immer weiter nach unten hängen und die Zellulitis, ob ich das haben darf oder nicht. Ich möchte so gerne Frieden schließen mit mir.
Ja, man spricht ja immer von dem Male Gaze, also von diesem männlichen Blick, der das alles mitbestimmt und der auch Frauen mitprägt, wie sie andere Frauen anschauen und nicht nur wie Männer Frauen anschauen. Aber es ist schon noch ein weiter Weg, denke ich, bis sich das dann auch durchgesprochen hat im Schauspiel, weil das ist ja das, was wir andere sehen, ja. Wir sehen das, was im Fernsehen ist, im Streaming ist, was wir in den Medien sehen. Und solange dieser Shift nicht funktioniert, gibt es dann auch keinen Erfolg dahinter. Das ist ja immer das, warum kalkulieren Filmemacher oder Besetzerinnen oder Besetzer solche Altersdiskrepanzen, weil das besser funktioniert am Markt. Und also das hat immer auch wahrscheinlich was mit Geld zu tun und womit kann man Geld machen. Und nachdem wir alle sterben müssen, kann man natürlich mit Jugend mehr Geld machen als mit Alter. Bruder, ich habe auch ganz spannend gefunden, ich will jetzt nicht über Sterben reden, obwohl ich es mir ganz kurz überlegt habe.
Warum nicht?
Ja, doch.
Ja, warum nicht?
Warum nicht?
Wir reden übers Altern, wir reden übers, über den Verfall. Ich zitiere den Eckhart Tolle in dem Buch, der immer gesagt hat, die Zeit ist der größte Serienmörder aller Zeiten.
Ja.
Und das ist ja auch etwas, was wir so versuchen zu verdrängen. Also eine absolute Unvermeidlichkeit des Lebens, dass wir sterben werden.
Ja, wir verdrängen es in unterschiedlichen Arten und Weisen. Du hast dich sehr viel mit dem Sterben und mit dem Tod beschäftigt und erzählst von einem Moment, da warst du noch ganz klein oder warst du ein Kind, wo dir das mit dem Sterben so bewusst geworden ist. Kannst du vielleicht noch kurz erzählen, wann dich das so ereilt hat?
Ich glaube, ich muss 10 Jahre alt gewesen sein. Da war ich mit meiner Mutter allein am Wolfgangsee. Das war was ganz Besonderes für mich, weil ich habe 3 Geschwister. Und hatte meine Mutter für ein Wochenende ganz alleine für mich. Und wir sind dort angekommen und das Gepäck im Fremdenzimmer gelassen, in so einem Privatzimmer bei einer Familie, wo wir einquartiert waren. Und sind in das Hotel Weiße Rössel, haben uns auf die Terrasse gesetzt und auf den See geschaut, Kuchen gegessen, Kakao getrunken, waren dann im Kino, haben uns den Film im Weißen Rössel angeschaut mit dem Peter Alexander, weil ich da damals total in den verliebt war. Also es war rundum ein geglückter, gelungener Tag. Und als wir dann zu Hause waren und meine Mutter mich ins Bett gebracht hat, habe ich sie noch so festgehalten und habe so meine Mutter in mich hineingesogen, ihren Duft in mich hineingesogen. Und war so wahnsinnig glücklich. Und in dem Moment ist mir plötzlich eingeschossen, dass meine Mutter irgendwann einmal sterben wird. Und zwar noch zu meinen Lebzeiten natürlich. Und ich musste so bitterlich schluchzen, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Meine arme Mutter war vollkommen fertig, weil sie nicht wusste, woher das kam. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, woher das kam. War ja auch eigenartig in der Situation. Bis ich dann wirklich in so einen komatösen Schlaf gefallen bin. Und das war so eine Initialzündung für mich, dass ich, also nicht damals mit 10 Jahren, aber immer wieder rückblickend auf dieses Erlebnis, dass ich mich mit dem Thema der Vergänglichkeit auseinandersetzen muss, weil es mich dermaßen emotionalisiert und beutelt, die Vorstellung, dass Menschen, die ich liebe und Menschen, die es immer schon gab, wie zum Beispiel meine Mutter, seitdem es mich auf der Welt gibt, erlebe ich meine Mutter, dass diese Menschen irgendwann einmal gehen werden und nicht mehr da sein werden. Und das hat mich damals, nicht mit 10 Jahren, aber dann als junge Frau, Jugendliche und dann auch als junge Frau dazu getrieben, dass ich mich exzessiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, was ich aber im Nachhinein auch als Verdrängung interpretiere, weil dieser exzessive Umgang mit diesem Thema bewirken sollte, dass ich mich immun mache gegen die Unvermeidlichkeiten des Lebens. Und dazu gehört Schmerz, Abschied nehmen, Verlust, Trauern. Ich dachte, je braver ich bin, je mehr ich quasi ganz brav lerne, über das Sterben und mich damit konfrontiere, umso weniger werde ich jemals wieder darüber weinen müssen oder leiden müssen. Und das geht so nicht. Also das habe ich dann halt auch irgendwann einmal kapiert, dass das natürlich nicht der Weg ist, damit umzugehen.
Aber hast du jetzt einen Weg gefunden? Jetzt haben wir gerade über das Altern gesprochen. Hast du einen Weg gefunden? Niemand weiß ja, wie das Sterben ist. Und niemand weiß, wie der Tod ist und manche helfen sich mit Religionen und oder anderen spirituellen Dingen, um sich irgendwie zu verorten als was ganz Kleines in was ganz Großem und es so irgendwie abzuschwächen. Hast du einen Weg für dich schon herausgefunden, wie du damit umgehen kannst?
Meine Wege sind immer Works in Progress. Also ich habe nie das Gefühl, dass ich irgendetwas gefunden habe, wo ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich denke, das habe ich jetzt wirklich kapiert und auch umgesetzt im Leben. Also kapieren tue ich einiges, nur klafft ein Abgrund zum Leben sehr oft. Also kapieren ist ein Ding, aber bis ich das tatsächlich umsetzen kann, das kann wahnsinnig lange dauern. Und dieser Weg hat einige Stolpersteine. Also das, was ich dann gemacht habe, war, wie ich in Berlin war, dass ich eine Ausbildung gemacht habe zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich da dem nochmal auf eine ganz andere, auf eine praktischere Art und Weise aussetzen, diesem Thema, als nur dieses Theoretische, was ich vorher gemacht habe. Und das war sehr hilfreich für mich. Ich fand das sehr berührend und tröstlich auch, weil es, also tröstlich im wahrsten Sinne des Wortes, nicht weil man mir da gekommen ist, obwohl es ein evangelisches Hospiz war, mit irgendwelchen Hoffnungen, die man mir auf ein Jenseits gemacht hat oder so. Tröstlich deswegen, weil ich dort mit Menschen zu tun hatte, die sich mutig und offen mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, ohne irgendetwas vorzugaukeln, ohne es leichter machen zu wollen oder schöner machen zu wollen, sondern man hat versucht, sich mit der Realität einfach des Sterbens auseinanderzusetzen in diesem Hospiz. Das waren bewegende Wochenenden, das waren immer so Wochenendenseminare, die über ein Jahr liefen, immer unter einem anderen Thema. Einmal war das Thema eben Abschied nehmen, Trauer, dann auch die ganz praktischen Zusammenhänge des Sterbens. Also woran man erkennt, wann der Sterbeprozess tatsächlich einsetzt und so. Es war auch ein anderes Thema, war auch Sterbehilfe. Die Haltung dieses Hospiz, weil eben evangelisches Hospiz war auch ganz klar, dass sie das nicht befürworten. Also dieser ganz konkrete Schritt hin, sich ganz offensiv auch im Praktischen damit auseinanderzusetzen, war sehr hilfreich für mich. Aber letztendlich sind es immer wieder nur Annäherungen. Auch wenn man sterbende Menschen begleitet, was ich ab und an dann auch gemacht habe, lernst du einiges oder du erfährst einiges darüber, wie Menschen sind, die in diesem Bereich sind, von dem wir noch ganz weit entfernt sind, wie sie sich da verhalten, was sie erleben, wie unterschiedlich das ist. Aber letztendlich bleibt es natürlich immer eine Annäherung. Und es bleibt am Ende immer ein Rätsel. Wir werden nie wissen, wie unser Sterben sein wird. Ich habe nur das Gefühl, dass je offener ich für dieses Thema bin und je mehr ich mich damit beschäftige oder je selbstverständlicher ich mich damit beschäftige, desto mehr Einfluss hat das letztendlich auf mein Leben. Also wie der Tod sein wird, das weiß ich sowieso nicht. Und was danach sein wird, da habe ich auch keine Ahnung. Und das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Also das Einzige, was mich interessiert, ist das, was ich greifen kann und das ist mein Leben. Und ich merke, dass die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit weniger eine Beschäftigung mit der Vergänglichkeit, also oder mit dem Sterben und dem Tod ist, sondern es ist am Ende immer eine Beschäftigung mit dem Leben.
Macht es dich lebendiger, denkst du?
Also zu wissen, dass das alles begrenzt ist und zu wissen, dass das jederzeit aus sein kann, dass dieses Gefühl, ich habe Zeit, ein Trugschluss ist, macht absolut etwas mit mir in der Gegenwart. Dass ich die Dinge anders wertschätze in meinem Leben. dass sich vieles für mich relativiert und dass ich mir schon überlege, was will ich aus meinem Leben gemacht haben, wenn es dann soweit ist. Also die Beschäftigung mit der Vergänglichkeit hat etwas sehr Lebendiges.
Deine Mutter lebt ja noch.
Ja.
Ich erzähle kurz was von meiner Mama. Die ist jetzt kurz vor 85 und ich war letztes Wochenende bei ihr, weil sie mir gesagt hat, sie hat jetzt ihre Sterbemappe fertig und in dieser Sterbemappe war alles drin, was man braucht, inklusive Foto, was steht da drauf und wer wird, ist am Land, also da ist das Ganze auch noch anders. Und sie hat das schon, also sie will das organisiert haben und insofern will sie da auch Anspruch drauf und auch, dass man das gemeinsam bespricht. Und es war am Ende wirklich so lustig, die Auseinandersetzung von wegen, sie schafft nicht an, was ich anziehe. Ich schaffe an, was sie anzieht. Ja, genau. Aber ich habe es dann in der Reflexion eigentlich wirklich erfrischend gefunden. Also das irgendwie zu respektieren, dass ihr das wichtig ist, aber natürlich auch, dass man es ein bisschen von diesem Pathos befreit. Und mir ist es nur eingefallen, weil du ja mit deiner Mama sozusagen diesen ersten Gedanken hattest und ich glaube, dass es schlimm ist, wenn die Mama stirbt. Also selbst wenn ich jetzt mit ihr gelacht habe, ich glaube, es ist dann trotzdem schlimm. Aber hast du denn schon Menschen begleitet, die dir auch ganz nah waren?
Nein, nein. Ich habe den Vater meiner Tochter vor 3 Jahren verloren. Und ich habe ihn aber nicht begleitet in dem Sinne. Ich habe ihn erlebt. Ich war immer wieder mit ihm und bei ihm. Und war an dem Tag mit meiner Tochter, die Gott sei Dank in Wien war, zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, kurz nachdem er gestorben ist, bei ihm. Und das war, finde ich, ein sehr, sehr schöner und inniger Moment, den wir da gemeinsam bei ihm und mit ihm verbracht haben. Und so wie das halt im Leben ganz oft ist, dass das Tragische ganz nah auch am Ausgelassenen und Komischen ist. Also wir haben es dann, er war in dem einen Raum und wir saßen dann mit anderen, ihm sehr nahen Menschen zusammen und haben geredet und auch gelacht. Und im Wissen um sein Leben, ihn in unserem Kreis, die wir halt noch da sind, hochleben lassen. Und das hatte etwas sehr, sehr Verbindendes, auch etwas sehr Geborgenes, weil ich immer im Anbetracht des Endes eines Lebens ganz stark das Gefühl habe, dass wir halt alle Teil eines großen Kreislaufs sind. Ich habe vor kurzem auch einen sehr lieben Freund verloren, unerwartet. Ganz, ganz unerwartet. Und kurz davor hat meine beste Freundin ein Kind gekriegt. Und diese zwei Erlebnisse nebeneinander, die zeigen mir dann halt auch immer dieses große Rätsel, in dem wir uns befinden. Weil ich verstehe das eine nicht, dass jemand, den ich gut kenne, plötzlich nicht mehr da ist. Ich verstehe aber auch das andere nicht, dass da ein kleines, wunderbares Wesen plötzlich da ist, das es halt vor 9 Monaten nicht gab. Und so wenig man das versteht, so sehr habe ich zumindest das Gefühl, in diesen Momenten, wo man an die Essenz des Lebens gerät, in solchen Momenten, wo eben jemand aus deinem Leben scheidet, der dir sehr wichtig war, ist man auf eine ganz eigenartige Weise in diesem Rätsel geborgen. Ich fühle mich dann geborgen. Ich habe dann das Gefühl, okay, ich kapiere es zwar nicht, aber es ist so groß und es ist so viel größer als ich, dass ich aufhören darf, Fragen zu stellen, sondern mich einfach dem Geheimnis hingebe.
Klingt schön, die Hingabe. Mhm. Brudert, ich möchte mit dir noch über was anderes reden, nämlich über Polarisierung, weil auch das beschäftigt dich. Und wir haben am Anfang schon von fehlender Empathie gesellschaftlich gesprochen. Und wahrscheinlich muss man jetzt nicht wahnsinnig lang nachdenken, dass einem das selbst auffällt, wie sozusagen Dinge aneinander prallen. Und du schreibst auch, dass du in deinem Bekannten- oder auch Freundeskreis gibt es auch Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer, aber auch von manchen Werten weggeklickt haben, sage ich jetzt mal, weil uns alle treiben natürlich auch diese Social-Media-Algorithmen, die uns auf Wege führen, von denen andere profitieren, aber sicher nicht Menschlichkeit und Empathie. Und ich wollte fragen, was es mit dir und mit deinen Haltungen macht, das einerseits mitzuerleben und andererseits, wo verortest du dich dabei? Was ist deine Aufgabe dafür?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich sehr oft sehr hilflos fühle, dass ich immer wieder aufs Neue schockiert bin und mir immer denke, so jetzt akzeptiere das mal, dass es so ist, wie es ist, aber es selten schaffe und dass es, dass sich eben in sehr kurzer Zeit radikal Dinge verändert haben, die halt in meinem Weltbild bis jetzt immer selbstverständlich waren. Also das zu verdauen, das braucht, und ich weiß nicht, ob ich das jemals wirklich verdauen werde können, weil ich ja auch immer das Gefühl habe, das hört ja nicht auf. Also es ist ja nicht, man hat mir ja nicht dieses ungenießbare Essen vorgesetzt und ich weiß, das ist halt dieser Teller und dann muss ich ihn aufessen und dann ist es verdaut. Ich weiß ja nicht, wohin diese Weltlage, in der wir uns gerade befinden, wohin sie uns bringt, was denn noch alles auf uns zukommt. Gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, dass in diesem paralysierten Schockzustand zu bleiben, das Schlimmste ist, was wir tun können. Also ich versuche mich immer wieder mit aller Selbstempathie, mit aller Freundlichkeit mir selbst gegenüber da rauszuholen und das zu machen, wovon ich theoretisch zumindest total überzeugt bin, dass man Menschen nicht aufgeben darf. Und vor allem nicht Menschen aus dem eigenen Umfeld, von denen man ja weiß, dass das keine bösen Menschen sind, auch wenn sie jetzt gerade Sachen sagen oder plötzlich Meinungen vertreten, die einem total fremd sind. Also Menschen aus deiner Familie, Menschen aus deinem Freundeskreis, aus deinem Bekanntenkreis. Also das sind die, zu denen man immer, immer, immer versuchen sollte, den Kontakt aufrechtzuerhalten, auch wenn sie einen manchmal Bass erstaunt lassen mit dem, was sie sagen und auch wenn sie einen manchmal wahnsinnig wütend machen, auch wenn man verletzt ist von ihnen. Und auch da gilt es, auf all das den Fokus zu richten, was uns miteinander verbindet und weniger auf das, was uns voneinander trennt. Weil letztendlich besteht, genauso wie keiner ausschließlich aus einem Migrationshintergrund und aus seiner Hautfarbe und seiner Religion besteht, besteht auch niemand ausschließlich aus seiner Ideologie und Meinung. Und solange wir es schaffen, nicht den Kontakt miteinander abbrechen zu lassen, gibt es immer noch eine Möglichkeit, auf irgendeine Basis zu kommen, wo man einander zuhört und versucht, das, was wir Schauspieler bei jeder Rolle versuchen, den anderen zu verstehen. Zu verstehen heißt nicht zu entschuldigen. Zu verstehen heißt nicht zu sagen, das ist in Ordnung. Aber zu verstehen und nachzuvollziehen bedeutet, dass ich dir einen Raum lasse, wo du sein kannst, wie du in dem Moment gerade bist. Und ich glaube, wenn jemand so wahrgenommen und so anerkannt wird, dann ist er oder sie auf der anderen Seite genauso bereit zuzuhören. Und dann schaffen wir es, hoffentlich, dass das, was auseinandergebrochen ist, stückweise wieder sich annähert und man sich dann wieder die Hand geben kann und sich wieder in den Arm nehmen kann, obwohl man womöglich in einigen Bereichen nicht hundertprozentig dieselbe Meinung hat. Aber das Menschliche, immer wieder und in diesen Zeiten besonders, weil es so notwendig ist, das Menschliche, das Verbindende in den Vordergrund setzen, das Gemeinsame und nicht das Trennende. Hm. Es ist, entschuldige, wenn ich nur ganz kurz, ich möchte nur dazu sagen, es ist aber eine Aufgabe. Also das ist, finde ich, es klingt so schön, aber in der Praxis hat das mit der Überwindung vieler unangenehmer Gefühle zu tun, die man auf das, was man auf sich nehmen muss, um diesen Weg zu gehen. Also es ist, ich empfinde es keineswegs als leicht.
Ich glaube, da, das kann jeder und jede verstehen, die das jetzt hört, dass das keineswegs leicht ist. Du hast dir überlegt, eine Party zu geben mit all den unterschiedlichen, die da so um dich herum schwirren oder weiter weg sind schon. Gab es die denn schon?
Die gab es in der Form, wie ich sie beschreibe, noch nicht, weil ich keine so große Partyfreundin bin, wo sehr viele Leute da sind. Aber es gab es in anderen Formationen, dass ich Menschen auf mein Sofa eingeladen habe, die irgendwie aus meinem Leben ein bisschen verschwunden waren und auch ideologisch in eine andere Richtung gegangen sind. Das habe ich immer wieder. Und das versuche ich auch immer wieder, ja.
Aber das heißt, du hast dann auch sowas wie schon gute Erfahrungen mit dieser Aufgabe und mit dieser Anstrengung, wie du es gerade beschrieben hast, dass das nicht leicht ist, aber du bist trotzdem eine Einladende an der Stelle, oder?
Ich bin eine Einladende an der Stelle, weil ich finde, in Kontakt treten mit anderen Menschen ist in dem Sinne immer positiv und hat einen großen Vorteil, dass man all diese Bilder, diesen Film, den man im eigenen Kopf hat, einfach mit der Realität abgleichen kann. Und in der Realität stellst du eben fest, dass dieser Mensch eben auch lustig sein kann und dass der über dieselben Dinge auch weinen kann, wie du weinen kannst. Also du erlebst den anderen auch in einem anderen Kontext als nur das, was seine Meinung und seine Ideologie ausmacht und als nur der Film, der in deinem Kopf über jeden Menschen stattfindet. Das ist ja das Problem, dass diese Bilder in unseren Köpfen, über die, die wir nicht mögen, zu Horrorvisionen sich entwickeln, wenn wir sie nicht abgleichen mit der Realität. Weil in der Realität steht dir dann ein Mensch gegenüber und nicht ein Konzept, das du in deinem Kopf hast.
Mhm. Abschließend vielleicht noch, obwohl es wieder ein großes Thema wäre, du zitierst Nexus an der einen oder anderen Stelle von dem israelischen Historiker Yuval Harari. Und ich habe Nexus auch gelesen und kann es deswegen gut nachvollziehen, aber alle können es gut nachvollziehen, dass ganz viel von uns Menschen, was uns ausmacht, darin besteht, wie wir uns Geschichten erzählen und dass wir uns Geschichten erzählen. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja auch schon das, dass ich eine Geschichte, die ich im Kopf habe, überschreibe mit ein bisschen Realität, ein bisschen Risiko, ein bisschen Mühe und dann wird es zu einer anderen Geschichte. Und das ist sozusagen genau das, merken wir uns möglicherweise auch. Was würdest du sagen, welche Geschichten, was braucht es denn, welche sollen wir uns erzählen?
Geschichten, die eine Vielfalt erlebbar machen. Geschichten, die nicht das Trennende betonen, sondern all das andere, was uns eben miteinander verbindet. Und ich glaube, je persönlicher die Geschichten sind, desto mehr fühlen wir uns mit dem anderen verbunden. Das ist ja das Tolle, was Geschichten können. Geschichten können mir ein Einzelschicksal vorführen. Ich kenne ja Leute aus guten Büchern, die ich lese, oder aus guten Filmen, die ich sehe, da kenne ich ja die Figuren manchmal besser als meinen Mann, also in bestimmten Belangen, oder mein Kind. Ich weiß von denen Dinge, die ich von meinem Mann nicht weiß und vielleicht auch gar nicht wissen möchte. Also wir lernen ja über Geschichten Menschen auf eine so intime Art und Weise kennen, wie wir ganz viele Menschen aus dem Leben nie kennenlernen werden. Und das ist halt die große, große Kraft, die große Macht, die Geschichten haben, dass sie uns erleben lassen, dass zum Beispiel ein Mafia-Boss ein Mensch ist, oder weiß ich nicht, auch ein Serienmörder wie Dexter. Also es gibt ja so Serien über Figuren, wo man von vornherein sagen würde, schrecklich, ja? Schrecklich. Aber wenn eine Geschichte das schafft, dass ich in einem Mafia-Boss einen Menschen erkennen kann und sogar mit dem mitfühlen kann, daran erkenne ich ja, was für eine Macht eine Geschichte haben kann. Und ich meine, mein Hauptanliegen ist jetzt nicht die Empathie für alle Mafia-Bosse dieser Welt oder für alle Serienmörder dieser Welt, aber je vielfältiger die Geschichten sind, die wir einander erzählen, je mehr ich dazu eingeladen werde, Geschichten von Menschen zu hören, zu sehen, die mir fremd sind, die ich aber dadurch kennenlerne, umso besser ist es für unsere Gesellschaft, glaube ich, und für unser Miteinandersein und Miteinanderleben. Und letztendlich glaube ich, bei allem, was wir tun, müssen wir die Veränderung sein. Wir selbst müssen die Veränderung sein, die wir uns von den anderen wünschen. Und wir selbst müssen daher, glaube ich, sehr, sehr achtsam sein, was wir für Geschichten erzählen, weil wir werden am Ende zu den Geschichten, die wir erzählen.
Ja, Geschichten. Auch das Schauspiel erzählt Geschichten. Insofern wirst du auch weiter Geschichten erzählen. Geschichten gibt es auch wirklich viele, auch persönliche Geschichten sind in dem Buch. Die sind auch lustig teilweise. Also immer wieder lustig, aber es gibt auch manche, die sind so anekdotisch. Da habe ich wirklich lachen müssen. Bruchert, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir für die Einladung.
Das Buch ist, wie gesagt, bei Molden erschienen, heißt Leben spielen, und ich gebe euch das auch in die Shownotes. Danke bei euch auch fürs Dabeisein, und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba!